Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 25. Januar.
Tonight the US government officially authorizing some American diplomats in Ukraine to evacuate, ordering their families to leave. The latest memo stating that the security conditions are unpredictable and can deteriorate with little notice.
So berichtet CNN. Nachdem die USA angefangen hatten, ihr Botschaftspersonal in der Ukraine abzuziehen, ging das Abziehen dann anderswo munter weiter. Auch die Briten bliesen zum diplomatischen Rückzug und die australische Regierung hat gleich alle ihre Landsleute aufgefordert, das Land zu verlassen. In der Ukraine, kurz gesagt, wird's langsam ungemütlich. Derweil geht das militärische Kräftespiel zwischen Ost und West munter weiter. Nach den immer alten Regeln. Jetzt ist Zeit für die Muskelschau, um dem Gegner mindestens mal zu imponieren und im besten Fall auch Angst einzujagen. Seitens der NATO verlegte man gestern mehr Kriegsschiffe in die Ostsee und erhöhte die Truppenpräsenz in Osteuropa. Dänische und spanische Kampfjets sind in Litauen und Bulgarien gelandet. Putin wird sich mächtig erschrocken haben. Die Antwort jedenfalls blieb nicht lange aus und schaffte es natürlich auch in die Tagesschau.
Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in der Ukraine-Krise nehmen zu. Nach der Ankündigung der NATO, ihre Militärpräsenz in Osteuropa zu verstärken, reagierte Moskau verärgert. Russland warf der Allianz und den USA einen gefährlichen Eskalationskurs vor.
Das zeigt die Überhitztheit dieser Situation. Einerseits dem Gegner Eskalationskurs vorwerfen und andererseits fleißig selbst genau dazu beitragen. Denn es ist doch klar, dass die Erhöhung eines NATO-Kontingents in Osteuropa seitens der Russen nicht unbeantwortet bleiben kann. Aktuelle Videoaufnahmen zeigen denn auch russische Militärtechnik in der weißrussischen Region Gomel. Von dort sind es nur 45 Minuten bis zur ukrainischen Grenze. Und aus dieser Region könnte man auch ganz bequem mit Raketenwerfern in die Nähe von Kiew kommen, ohne überhaupt das Territorium der Ukraine zu betreten, wie dieser Beitrag des polnischen Fernsehens zu berichten weiß.
From Belarus, Russian troops would be much closer to Ukraine's capital, Kiev. The distance from there to the border with Belarus is just over 90 kilometers at its closest point. If Russia deploys long-range multiple launch rocket systems to Belarus, they might be able to strike targets near Kiev without even entering Ukraine.
Unterdessen wird in Europa fleißig nach Auswegen gesucht. Gestern trafen sich zunächst mal die EU-Außenminister in Brüssel. Der Luxemburger Jean Asselborn warnt vor einer Eigendynamik in Richtung Krieg.
Wir haben den Russen, der russischen Seite, ein Angebot gemacht, einen Prozess einzuleiten. Und wir sollten also jetzt der Diplomatie eine Chance geben und uns nicht versetzen, dass schon Krieg ist.
Und darauf läuft es ja zwangsläufig hinaus, wenn nicht einer diese Eskalation der Eskalation durchbricht. Man fühlt sich an einen klassischen Western erinnert, wo der eine dem anderen eine Kugel auf den Pelz brennen will.
Die Dinge neigen dazu zu eskalieren hier im Westen. Oft führt das eine zum anderen, aber ich müsste mit diesem Würmchen doch kurz einen Prozess machen können. Dürfte kein Problem sein.
Ich fordere dich heraus!
Nur die Ruhe, Partner. Bist du bereit?
Bereit!
Vielleicht sollten zumindest wir, kühle Betrachter der Szene, das Genre wechseln. Von Western auf Märchen. Unwillkürlich kommt einem doch das kleine Mädchen in den Sinn, das dem Kaiser nicht zujubelt, weil es als erstes erkennt, dass der Mächtige gar nicht so mächtig ist.
Aber er hat ja gar nichts an.
Was?
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der 28-jährige Denis Trubetskoy ist Journalist in Kiew und er berichtet für uns aus der ukrainischen Hauptstadt.
Die Mehrheit der Ukraine ist im Grunde genommen sowohl für Waffenlieferungen als auch für eine NATO-Mitgliedschaft. Und beim deutlichen Blick auf die Lage ist es, glaube ich, auch verständlich. Und ich glaube, dass Russland im Grunde genommen für diesen Wandel in der ukrainischen Wahrnehmung solcher Fragen selbst verantwortlich ist.
Anne Schwedt wohnt und arbeitet in New York und berichtet für uns über den Bärenmarkt an der Wall Street. Und Annette Weißbach lebt und arbeitet in Frankfurt und sie weiß mehr und berichtet uns vom heiß begehrten Lufthansa-Aktienpaket der Bundesregierung. Wir sprechen über ein Bild, einen Künstler und die Paris-Bar in Berlin. Und wir staunen. Und zwar staunen wir über ein ungewöhnliches Comeback der Spice Girls.
We need to make it very clear to the Kremlin, to Russia, that that would be a disastrous step.
Ein Einmarsch Russlands in der Ukraine wäre ein desaströser Schritt, sagt Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien. Dabei kann gerade er doch dankbar sein für alles, was von seiner Corona-Sommerparty ablenkt. Auch Wladimir Putin lenkt gerne ab, zum Beispiel vom wirtschaftlichen Niedergang seines Landes. Also schickt er seine Soldaten an die Grenzen eines anderen und der Westen bläst ebenfalls die Backen auf. Erst politisch und nun auch militärisch. Das Land, um das es geht, die Ukraine, ist zum Spielball höherer Mächte geworden. Hoffentlich wird man am Ende nicht wieder eine Schlagzeile lesen, wie sie der Stern am Ende des Vietnamkrieges auf den Titel setzte. Die Großen haben nur gepokert, die Kleinen sind krepiert. Also, wie nehmen die Menschen in der Ukraine die Situation wahr? Angst, Wut, Sehnsucht womöglich nach westlichen Waffen, mehr Putin oder mehr NATO? Das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden im Gespräch mit Denis Trubezkoi, den ich gestern Abend angerufen habe. Er ist 28 Jahre alt, wurde auf der mittlerweile russisch besetzten Halbinsel Krim geboren. Er hat Journalistik in Moskau studiert und berichtet als freier Journalist aus Kiew. Eine authentische Stimme also nicht über die Ukraine, sondern aus der Ukraine. Einen schönen guten Abend nach Kiew, einen schönen guten Abend, Denis Trubezkoi.
Schönen guten Abend auch von mir.
Das amerikanische Botschaftspersonal, Herr Trubezkoi, wird offenbar evakuiert, sagt zumindest das State Department in Washington. Der Bürgermeister ihrer Stadt, Kiew, Vitali Klitschko, Deutschland sehr bekannt als Schwergewichtsboxer, als Champion, befürchtet eine Invasion der Russen und zwar schon in kurzer Frist. Wie ist Ihre Stimmung?
Es ist eine sehr komplizierte Ausgangslage, muss ich sagen. Also zu der Entscheidung der USA muss ich sagen, dass die ukrainische Regierung bzw. das ukrainische Außenministerium sichtlich genervt auf dieses Statement reagierte. Also man sagte, dass das zu verfrüht ist und dass der russische Truppenaufbau in der Nähe der Grenze bereits seit Frühjahr 2021 läuft, dass die Sicherheitslage an der Grenze zwar besorgniserregend ist, aber sie habe sich laut dem Außenministerium nicht wirklich stark verändert, aber die Ausweitung des bereits existierenden Krieges in der Ostukraine ist etwas, das man nicht ausschließen kann und da ist zum Beispiel Mariupol die größte Donbass-Stadt, ein wichtiger Hafen, also die größte Donbass-Stadt, die noch unter ukrainischer Kontrolle befindet, das wäre zum Beispiel ein lukratives Ziel, aber auf einen Angriff zum Beispiel auf Kiew glaube ich eher nicht.
Ein Teil der Ukrainer sind ja russische Abstammung oder ist bei einem Bevölkerungsteil die Stimmung vielleicht sogar wie auf der Krim auch freundschaftlich gesonnen gegen den, die da einmarschieren könnten? Kann es sein, dass die Ukraine gar nicht als diese eine geschlossene Nation reagiert?
Nee, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Also ich glaube, die Stimmung hat sich seit 2014 im Land derart verändert, dass man sagen muss, dass zum Beispiel in Kharkiv, das ist eine Millionenstadt in der Nähe der russischen Grenze, dass man dort vielleicht die Politik Kiews nicht unbedingt gut findet, aber nach Russland wollen die allerwenigsten im Moment. Also es gibt gewisse innenpolitische und auch insgesamt Innenkonflikte in der Art und Weise, wie man das Zusammenleben in einem ukrainischen Staat sieht. Aber ich würde die Anzahl der Menschen, die so einen russischen Angriff begrüßen würden, auf das absolut minimale einschätzen.
Sie selber stammen ja gebürtig von der Krim, das habe ich vorhin richtig verstanden, richtig?
Genau, also ich stamme sogar aus Sewastopol, das ist eine Stadt, die sehr durch die russische Geschichte und durch die Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte dort geprägt ist.
Und wie ist dort die Stimmung bei Ihnen sozusagen in Ihrer Geburtsstadt? Ist dort nach jetzt ja doch einer erheblichen Zeit der russischen Besetzung sowas wie eine Gewöhnung eingetreten? Man hört jedenfalls nichts von Aufständen.
Also auf der Krim muss man natürlich auch sagen, in erster Linie in Sewastopol tatsächlich schon der Fall, wo die Menschen die russische Annexion eher begrüßt haben. Dazu muss man allerdings sagen, dass die Lage 2013, also wenn man auf die unterschiedlichen geschlossenen Umfragen schaut, die in der Ukraine damals geführt wurden, es stand 2013 die Anzahl der Menschen dort, die sowas begrüßen würden, eher kleiner war als die Anzahl der Menschen, die in der ukrainischen Stadt geblieben wären. Aber nachdem in Kiew die Maidan-Revolution angefangen hat, hat auch die russische Staatspropaganda eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also die meisten Menschen auf der Krim haben in erster Linie vor allem das russische Staatsfernsehen konsumiert. Und dort wurden die Ereignisse in Kiew fast zu einem faschistischen Putsch stilisiert. Und das hatte großen Einfluss auf die Menschen im März 2014 ausgeübt. Und was mittlerweile dort passiert, ist einfach ein gewisser normaler Alltag. Also im Grunde genommen ist die Krim in der Praxis, jetzt nicht juristisch aus ukrainischer Sicht, sondern in der Praxis, wie es vor Ort aussieht, eine halbwegs normale russische Region. Also es ist nicht so, dass das alle großen russischen Banken dort vertreten sind wegen Sanktionen und so. McDonald's findet man dort zum Beispiel nicht, ebenfalls wie keine Adidas-Geschäfte oder was auch immer in die Richtung. Aber darüber hinaus wird dort ein normales Leben geführt und die aktuelle Lage dort ist für die jüngeren Menschen eher kompliziert, weil die Halbinsel von der in Anführungsstrichen normalen Welt quasi abgeschlossen ist. Aber für die ältere Generation und für zum Beispiel für meine Eltern hat sich dort kaum etwas verändert.
Die Situation in der Ostukraine jedenfalls würde ich nach dem, was wir hier wissen, als noch nicht normalisiert betrachten, sondern da sind ja auch tägliche Gefechte im Grenzgebiet, im Donbass durchaus zu registrieren. Wie schauen Sie auf dieses Aufmarschgebiet? Beängstigt Sie das oder sagen Sie, da stehen halt 100.000 Russen, die stehen da nicht erst seit gestern, wir haben uns dran gewöhnt?
Tatsächlich muss ich sagen, dass seit 2015 so wie die Ukrainer das auch zusammenrechnen, ständig ungefähr 90.000 russische Soldaten in der Nähe der Grenze befanden. Das muss man schon sagen. Allerdings haben wir jetzt mit einer Zahl von, also nach ukrainischen Einschätzungen von 127.000 zu tun. Und wir sehen schon einen Zuwachs an russischen Truppen, der beunruhigend ist. Aber es gibt aus meiner Sicht auch weitere Entwicklungen, die wirklich sehr beunruhigend sind. Also insgesamt, was im Jahr 2021 im Donbass passiert ist, auf dem besetzten Gebiet, ging in die Richtung, dass die Ausgabe der russischen Pässe in sogenannten Volksrepubliken noch einmal an der Schnelle gewonnen hat. Also seit 2019 werden die russischen Pässe an die Bewohner der sogenannten Volksrepubliken ausgegeben. Und im Grunde genommen ist die Tatsache, dass die Menschen einen Pass dieser Volksrepubliken haben, die einzige Voraussetzung für einen russischen Pass. Und stand Sommer 2021 hatten nach offiziellen russischen Angaben mehr als 600.000 Menschen im Donbass einen russischen Pass. Also im Grunde genommen haben wir schon seit längerer Zeit mit einer faktischen wirtschaftlichen und teilweise auch politischen Annexion des besetzten Gebietes zu tun. Und das finde ich tatsächlich.
Und einem Verlust ukrainischer Souveränität. Das sind ja ständige Souveränitätsverluste, die sie da hinnehmen müssen. Zumindest hat sich bislang die Ukraine dagegen nicht militärisch gewehrt. Jetzt fordern einige vom Westen zusätzliche Waffensysteme. Waffenlieferung, ja oder nein? Ist das eine populäre Forderung auf der Straße vor ihrer Haustür oder nicht?
Es ist eher eine Forderung, die in den letzten Jahren wirklich deutlich beliebter geworden ist. Also insgesamt auch die Sachen, die in die Richtung einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gehen. Mittlerweile haben wir eine Situation, in der laut den letzten Umfragen 58% der Ukrainer für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sind. Warum das wichtig ist, weil die Frage einfach vor 2014 wirklich umstritten war und auch in den Jahren danach. Also deswegen gibt's durchaus Menschen, die dagegen sind, aber die Mehrheit der Ukraine ist im Grunde genommen sowohl für Waffenlieferungen als auch für eine NATO-Mitgliedschaft. Und beim deutlichen Blick auf die Lage ist das, glaube ich, auch verständlich. Und ich glaube, dass Russland im Grunde genommen für diesen Wandel in der ukrainischen Wahrnehmung solcher Fragen selbst verantwortlich ist.
Wie würde die Bevölkerung und wie würden Sie selber reagieren, wenn diese Invasion erfolgen würde? Würde die Bevölkerung tatsächlich Waffen in die Hand nehmen und kämpfen?
Wahrscheinlich schon. Ich sehe nach 8 Jahren Krieg deutlich mehr Bereitschaft dafür eigentlich, weil man sich mit dieser Realität auch irgendwie abgefunden hat. Und man weiß einfach, dass dieser schlimmste Fall, dass der immer kommen kann. Aber um ganz ehrlich zu sein, wie ich persönlich darauf reagieren würde, ist eine Frage, die es mir schwerfällt zu beantworten, weil ich einfach wahrscheinlich zu sehr Journalist bin. If you know what I mean, sozusagen.
Sie wollen nicht Partei werden in diesem Konflikt, sondern sehen sich als Beobachter, richtig?
Ja, genau.
Na gut, zu beobachten gibt's genug. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben in den nächsten Monaten. Denis Trubezko, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche alles erdenklich Gute.
Danke auch Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da sprechen plötzlich alle wieder über Andrea Nahles. Die ehemalige SPD-Chefin kommt zurück auf die große Bühne. Unser Chefredakteur Michael Bröker weiß mehr. Guten Morgen, Michael.
Ja, schönen guten Morgen, Gabor. Da bahnt sich tatsächlich ein fulminantes Comeback an. Denn ausgerechnet die Frau, die von der SPD-Bundestagsfraktion und von der Partei vor ja knapp 3 Jahren ins Politische ausbefördert wurde, kommt nun zurück und könnte einen der wichtigsten Posten in diesem Sozialstaat übernehmen, nämlich die Präsidentin, die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, immerhin die größte Behörde des Landes mit fast 100.000 Beschäftigten und einem Etat von fast 40 Milliarden Euro.
Da muss die Verbindung von Andrea Nahles zu Olaf Scholz aber ziemlich reißfest sein, oder?
Ja, Olaf Scholz ist sicherlich der Nukleus dieses Comebacks, aber auch Arbeitsminister Hubertus Heil und vor allem die Liberalen in den Koalitionsverhandlungen haben diesem Ansinnen offenbar zugestimmt. Olaf Scholz ist ein Vertrauter von Andrea Nahles, sie sind befreundet und das auch über viele Jahre immer wieder geblieben. Jetzt ist es aber so, dass formal die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit dies beschließen müssen und wie wir hören, wird dort gerade ein Personalpaket geschnürt, in dem am Ende sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer zufrieden sind. Der eine bekommt den Vize-Posten, der andere bekommt den Chefposten. So funktioniert Politik.
Was für ein Comeback. Vielen Dank, Michael, für deine Information.
Bis später, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da herrscht gerade ein Bärenmarkt. Das heißt, es geht weiter runter mit den Kursen. Und die Analyse zu diesem Kursrutsch, die hat für uns Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
An der Wall Street gab es den 7. Handelstag in Folge, ein fettes Minus. Bitte, Anne, erklär uns, was ist da los?
Ja, das sah tatsächlich anfänglich ganz danach aus, Gabor, aber dann gab es das große Comeback. An der Tech-Börse Nasdaq gab es zwischenzeitlich ein Minus von fast 5%, beim Dow Jones zeitweise ein Verlust von 1.000 Punkten und auch beim S&P 500 bereiteten sich die Analysten schon auf einen Bärenmarkt vor. Da gab es einen Tiefpunkt, der 10% unter dem Rekordstand vom 3. Januar lag. Aber dann wurde bei den Anlegern wie ein Schalter umgelegt. Alle drei Indizes machten ihre Verluste dann wieder gut und schlossen sogar mit einem deutlichen Plus. Man hatte so das Gefühl, als ob den Anlegern dann auf einmal auffiel, wie krass oversold der Markt eigentlich ist. Also, dass es für die Panikverkäufe in der vergangenen Woche eigentlich gar keine handfeste Begründung gibt. Klar, die Notenbank-Sitzung steht an und damit kommen jetzt wohl auch bald Zinserhöhungen, aber das rechtfertigt diese starken Verluste eigentlich nicht. Zinserhöhungen wurden nämlich schon längst in den Markt eingepreist und deshalb war das echt eine Überreaktion des Marktes. Und deshalb wurden gestern dann auch die Schnäppchenjäger wach und deckten sich mit guten Aktien, besonders aus dem Tech-Sektor, ein. Trotzdem, Gabor, der Bärenmarkt ist dadurch noch nicht vorbei. Trotz der Gewinne gestern ist der S&P 500 immer noch um 7,5% im Minus in diesem Monat. Das könnte also der schlechteste Monat seit März 2020 werden. Und auch die Tech-Quartalszahlen und die Notenbank-Sitzung diese Woche könnten die Märkte hier nochmal kräftig durchwirbeln.
Danke, Anne. Und wir gehen damit nach Frankfurt am Main zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Bund hat ein großes Aktienpaket der Lufthansa in seinem Besitz, rund 14% der Airline. Und das, dieses Aktienpaket, das will er jetzt gerne verkaufen. Und genau dafür regt sich auch Interesse bei diversesten Investoren. Was genau passiert da im Moment, Annette?
Laut Medienberichten haben erste Investoren Interesse, das Aktienpaket der Bundesregierung zu kaufen. Man hält sich da jetzt noch ein bisschen bedeckt in Berlin, aber wahrscheinlich dürfte es eigentlich ganz interessant sein, denn der Bund wollte ja sowieso zeitnah wieder bei der Lufthansa aussteigen. Und das ist natürlich auch im Interesse der Lufthansa selbst, denn die will ihre volle Unabhängigkeit zurückbekommen. Denn auch wenn sie zwar wieder zukaufen darf, also M&A-Aktivitäten machen darf, seitdem der Bund offiziell im November ausgestiegen ist, braucht sie trotzdem noch die Zustimmung der Bundesregierung, denn die hält 14% immer noch an der Lufthansa. Momentan ist ja in der Diskussion, ob die Lufthansa nicht kurz vor einem Einstieg bei der italienischen ITA, das ist die Nachfolge für eine Luftverkehrsgesellschaft, der Alitalia ist. Das könnte natürlich wirklich zeitnah passieren, denn interessanterweise war die Alitalia ja immer mal wieder ein potenzielles Objekt der Begierde von der Lufthansa, aber die Lufthansa ist immer davon gescheut, denn es waren unter anderem 11 Gewerkschaften bei der Alitalia zuständig und die Alitalia war einfach viel zu groß und hatte viel zu viele Besitzstände. Also die Kostenstruktur war absolut unattraktiv. Das ist jetzt anders. Die ist deutlich geschrumpft, die Airline, und könnte damit nun wirklich attraktiv für die Lufthansa sein, denn der italienische Markt ist dann sehr attraktiver. Viele Geschäftsleute aus Italien fliegen weltweit und auch gerne in der Business Class. Das ist ja genau der Markt, den die Lufthansa ausbauen möchte.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen fröhlichen Tag.
Danke, Gabor. Bis morgen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Fotograf und Maler Martin Kippenberger 1992, also vor 30 Jahren, ein kleines Foto in seinem Stammlokal der Berliner Paris-Bar geschossen hat. Kleines Foto, um das es heute viel Aufregung gibt. Denn das Foto ist eigentlich unspektakulär. Es zeigt ein paar leere Stühle, schön eingedeckte Tische in der Paris-Bar und viel Kunst an der Wand. Die Paris-Bar von innen eben. Schön anzusehen, bunt, damals wie heute ein Szene-Restaurant. In Kippenberger reifte nach diesem kleinen Foto eine Idee. Die Idee nämlich vom Bild als Bild. Und er bittet daraufhin eine Werbeplakatfirma, einen 2x2 Meter großen Abzug von seinem kleinen Foto abzumalen. Derjenige, der diesen Auftrag damals ausgeführt hat, war der Kinoplakatmaler Götz Walin, der sich damals mit 1000 D-Mark, also 500 Euro, von Kippenberger sehr gut bezahlt fühlte. Jahre später wundert sich Götz Walin, nicht schlecht, dass sein Bild jetzt für über 2 Millionen britische Pfund vom Auktionshaus Christie's versteigert wurde. Von dieser Summe sah er natürlich keinen einzigen Cent. Er hatte ja die 1000 D-Mark bekommen. Für die Kunstwelt war Walin letztlich nur der Handwerker, der eine Idee des berühmten Malers Kippenberger ausgeführt hatte. Demnach war das Bild also ein echter Kippenberger und kein Walin, obwohl, tja, eigentlich von dem Maler nur ein schlichtes Foto stammte. Der Pinsel hat in diesem Fall seine Hand nie berührt. Walin aber war nicht nur ein guter Handwerker, er war auch schlau. Er fertigte nämlich für sich eine eigene Version von dem Gemälde an. Eine Version, die lange unvollendet blieb. Nun endlich hat er das Werk fertiggestellt und würde es gern, na was wohl, verkaufen. Für irgendwas zwischen 1000 Mark und 2,3 Millionen Pfund, wie er selbst mit Ironie gesagt hat. Die Nachlassverwalter von Kippenberger müssten allerdings einer solchen Veräußerung zustimmen. Doch die betrachten dieses zweite Bild nur als eine billige Kopie. Und es kommt, wie es kommen muss. Jetzt sind Urheberanwälte auf die Sache angesetzt. Das kann kontrovers und das kann teuer werden. Mein Vorschlag: Vielleicht sollten alle Beteiligten die Angelegenheit ganz im Sinne des ja bereits 1997 verstorbenen Malers Kippenbergers lösen. Und zwar bei einem Sancerre in der Paris-Bar.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Fans der Spice Girls einen Grund zum Feiern haben. Diese Geschichte hat eine gute und eine schlechte Nachricht in sich. Die gute Nachricht ist, die Gruppe rund um Mel C, Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton und Jerry Horner versammelt sich noch einmal, um ihre größten Hits zu spielen. Die schlechte Nachricht folgt auf dem Fuße. Nur sehr, sehr wenige werden in den Genuss dieses Auftritts kommen. Um genau zu sein, nur die Hochzeitsgäste von Victoria Beckhams Sohn Brooklyn. Der heiratet nämlich seine Verlobte Nicola Bells im April im sonnigen Palm Springs und die Spice Girls werden zu diesem Anlass und leider nur zu diesem Anlass für eine Reunion zusammenfinden. Die Band feierte ja schon einmal ein Comeback, der ein oder andere wird sich erinnern, das war im Jahr 2019. Damals allerdings ohne Victoria Beckham. Sie machte nach ihrer Spice Girl Zeit eine Umschulung von Sängerin zu Modedesignerin. Auf der Bühne wollte sie nicht mehr stehen und erteilte daher ihren Bandkolleginnen eine Absage. Allerdings, Mel B. gab die Hoffnung einer Reunion nie auf. Angesprochen auf Victoria Beckham im Jahr 2018 sagte sie:
I'm always hopeful. I'm always hopeful that we're going to get back together, all of us, and perform. Tour America and do everything else.
Sie ist optimistisch, dass sie eines Tages wieder alle zusammen auftreten würden. Naja, wenn es gut läuft, dann wird genau dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Und wenn es für die Hochzeitsgäste richtig gut läuft, dann singen dann nicht nur die Spice Girls, sondern dann singt da auch die große Stimme der Band Mel C. solo. Und zwar ihren großen ihren unvergessenen Hit First Day of My Life. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. Hey, who's gonna make it right? This could be the first Day of my life. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself. Too many sleepless nights, trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Sometimes I don't. Just want more.
the first day of my life.